Aber so egal sind Noten dann doch nicht. Wie scheiße ist das? Das ist scheiße.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Hey Ines.
Hallo Steffi.
Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich sehr. Heute das erste Mal nicht in einer coolen Außenlocation. Heute im Studio.
Heute im Studio. Wir sitzen beide zu Hause und falls ihr sehen wollt, wie das aussieht, dann guckt direkt mal auf YouTube vorbei, denn da könnt ihr unser Video sehen und seht auch, ja, wie unsere Studio-Sessions aussehen werden. Wir haben uns ja überlegt, wir machen das immer so ein bisschen abwechselnd, weil Steffi und ich ja auch nicht in der gleichen Stadt wohnen. Zumindest im Moment nicht. Das könnte sich in der Zukunft vielleicht nochmal ändern. Aber genau, wir sind hier schon am Start mit unserer dritten Folge heute. Steffi, wie geht's dir damit?
Mir geht's sehr gut. Also ich fand ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen sehr lange darauf gewartet, dass wir jetzt wieder aufzeichnen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte gleich durchziehen können. Aber du musstest ja leider wieder zurück nach Hannover. Ja. Ansonsten, ich hätte gleich noch dranhängen können und ich habe mich auch sehr gefreut auf heute. Und apropos gefreut, ich glaube, ich möchte mal mit was Positivem anfangen heute. Trashhaufen habe ich auch gleich noch, keine Sorge. Aber ich wollte mal anfangen mit Jura Lifestyle. Ja.
Jura Lifestyle.
Ich habe nämlich aufgeräumt, das ist gelegentlich hier mal nötig. Ich war gerade mit dem ganzen Equipment auch unterwegs, habe gedreht in Karlsruhe und habe hier alles wieder aufgeräumt. Und dabei ist mir was in die Hand gefallen, was ich sehr geil finde. Ein richtig geiler Hashtag.
Ganz leider geil.
Hashtag ganz leider geil finde ich richtig gut und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe das auf LinkedIn gesehen. Ich glaube, Kanzlei Dr. Eick und Partner hat eine Kampagne gestartet, Recruiting, und die Agentur Samt und Seidel hat das Ganze begleitet und sich das eben ausgedacht. Ich habe es so gefeiert auf LinkedIn, ich fand es so mega geil. Und dann hat mir Christian Seidel, weil ich so geschrieben habe, ey, das ist so geil, das muss auf ein Hoodie. Ich habe jetzt ein Hoodie mit diesem Hashtag. Ja, fand ich super, super geil. Und ich finde, das ist Jura Lifestyle. Also ein Hashtag für Recruiting kann auch richtig geil sein.
Ja,
kann's leider geil.
Ja, kann's leider geil. Aber vor allen Dingen auch wild. Also so, das ist ja Recruiting echt nochmal auf einem anderen Level, ne? Also normalerweise Kanzlei-Recruiting ist ja dann eher so, ja, vielleicht mal ein Instagram-Werbebeitrag mit mit uns schießt du höher, schneller, weiter und wir sind ein mega geiles Team und einen Obstkorb haben wir auch noch. Aber das ist ja jetzt wirklich mal neu gedacht, also finde ich auch echt nice.
Ja, und Ingwer-Shots und so, spricht mich auch alles gar nicht an. Wenn ich die haben will, würde ich mir die selber holen. Aber das fand ich halt so mega und auch mit der Farbgestaltung, super fancy, super modern und hat mir gefallen. Deswegen, ja. Mein Punkt in Jura Lifestyle geht an Samt und Seidel. Liebe Grüße. Keine Werbung.
Liebe Grüße. Ja, Steffi, wir haben heute verschiedene Themen. Vielleicht einmal zur Konzeption unseres Podcasts. Also wir haben so ein, zwei Themen, von denen wir, glaube ich, beide wissen, dass die uns ansprechen, aufregen, wie auch immer. Aber wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das heißt, was ihr jetzt mitbekommt, ist ein ja, ganz authentisches Gespräch, was wir so auch hätten, wenn wir einfach telefonieren würden. Nur, dass ihr jetzt auch mithören dürft. Steffi, guckst du Fußball? Bist du Fußballfan?
Nee. Also mit Einschränkung. Ich glaube, ich bin da wie viele andere auch. Wenn ich Zeit habe, jetzt muss ich schon wieder einen Einschub machen. Also normalerweise würde ich sagen, EM und WM gucke ich. Mhm. Jetzt habe ich nicht geguckt, aber ich hatte auch keine Zeit. Und ansonsten Fußball.
Nee. Also geht mir. Ja, ähnlich würde ich nicht sagen. Also ich habe schon so ein bisschen Affinität zu Fußball. Ich habe selber auch mal bei einem Verein gearbeitet. Von daher so ein Zugang habe ich dazu schon. Aber generell würde ich mich jetzt auch nicht als Fan bezeichnen. Bis letzte Woche. Und zwar zu diesem Zeitpunkt, als wir aufnehmen oder während wir aufnehmen, war die Fußball-WM, ist gerade für unser deutsches Team leider vorbei. EM, nicht WM.
EM.
Aber wenn ihr die Spiele vor allen Dingen Deutschland gegen Frankreich geguckt habt, dann kann ich nicht verstehen, wenn ihr kein Fan seid. Also, das hat mich so mitgenommen. Und ich bin auch, also ja, mich, du merkst, mir fehlen die Worte. Das war ein krasses Spiel. Und ich fand es sehr, sehr, sehr cool. Und hat mich, wie gesagt, auch total angesprochen, mitgenommen. Also ich werde auf jeden Fall, habe schon mit meinen Freundinnen geschrieben, wir sind auf jeden Fall dabei, jetzt zu gucken, wann bei uns in der Nähe die nächsten Spiele sind, um ins Stadion zu gehen, um da zuzuschauen und das zu supporten. Aber es soll ja, also leider sind die Frauen nicht mehr dabei, jetzt in der EM. Trotzdem starke Leistung, würde ich sagen. Es geht aber um was anderes. Und zwar weiß ich nicht, ich habe es dir, glaube ich, schon geschrieben, weil ich so begeistert war. Wir haben eine Nationalspielerin, also wir haben mehrere Nationalspielerinnen, die Jura studiert haben. Aber ganz aktuell haben wir eine, die Giovanna Hoffmann, die hat das erste Staatsexamen gemacht, ist Diplomjuristin und jetzt halt auch Fußballspielerin in der deutschen Nationalmannschaft. Was ich schon, also diese Kombi alleine finde ich schon crazy und da ziehe ich den Hut vor und ist auch, glaube ich, ein sehr interessanter Gesprächspartner, falls das mal für uns passieren sollte. Aber das, was ich daran krass finde oder was ich dir erzählen will, ist eigentlich Folgendes. Ich habe am Mittwochabend eingeschaltet. Es war dann Deutschland gegen Spanien. Und vor dem Spiel ist immer so, sind Moderatoren, die so ein bisschen auf das Spiel einleiten, ein bisschen erklären, wo man ist, was gerade Phase ist, was ist gerade mit der Mannschaft, wie ist vielleicht die Taktik, wie ist die Aufstellung und so weiter. Also so ein bisschen, ja, Einstimmung einfach. Und in diesem Zusammenhang kamen die beiden Moderatoren, und das wollte ich eben gerade nochmal nachschauen, Klaus Lufen und Almut Schuld waren das, auch auf Giovanna Hoffmann und ihre berufliche Tätigkeit als Juristin. Und dann hat Klaus Lufen so einen Satz gesagt, den Ausschnitt findet man auch auf Social Media, von wegen, naja, die ist ja auch, hat ja auch Jura studiert, hat ihr erstes Staatsexamen gemacht und so, und ja, das wäre ja gar nicht so normal, also das wäre ja schon außergewöhnlich für Fußballer und so. Ja, und dann gab es einen Konter von Almut Schuld, und ich glaube, das war fast das Beste, der beste Satz, der an diesem Abend gefallen ist. Meinte sie nämlich so, naja, außergewöhnlich vielleicht für männliche Fußballspieler.
Bam, mega Konter.
Ich fand's so gut, weil es stimmt ja einfach total, dass ganz oft ja vergessen wird. Also es gibt auch in der Nationalmannschaft gab's, also ich weiß nicht, ob es aktuell so ist, aber es gab auf jeden Fall auch Frauen, die Doktorandinnen waren. Also dieser zweite alternative Karriereweg wird ja im Frauenfußball viel größer geschrieben als im Männerfußball, weil einfach das noch nicht lange so ist, dass Frauen von dieser Fußballertätigkeit leben können. Also in vielen Bereichen wird das auch immer noch nicht so sein. Und es jetzt gerade kürzlich gab es den ersten Transfer einer Frau für, glaube ich, 13 Millionen. Das war der erste in dieser Höhe. Aber ich musste so lachen, weil es diese Interaktion zwischen den beiden so, weiß nicht, für mich so ein Darstellung war von, wie oft, glaube ich, Männer und Frauen vielleicht in solchen Situationen aneinander vorbei kommunizieren, dass Klaus Lufen als Moderator bei einer Fußball-EM offensichtlich nicht auf dem Schirm hatte, dass viele dieser Frauen hochkarätige Abschlüsse haben. Also, ja. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist so classic. Es muss auch der Zweitberuf eine viel größere Rolle spielen, weil einfach Frauenfußball nicht so gehypt wird. Das ist ja immer so ein Reizthema. Frauenfußball, lalala. Das geht mir immer total auf den Keks. Und ich bewerte Männer- und Frauenfußball überhaupt nicht unterschiedlich. Also es interessiert mich halt als Sportart beides nicht so wahnsinnig. Ich interessiere mich halt für, keine Ahnung, Motorradkram. Das ist halt so mein Ding. Ist ja auch in Ordnung. Aber das finde ich schon so ein bisschen, es ist halt wie in vielen Berufen, ne? Frauen haben es ein bisschen schwerer. Und es ist ja auch mal, wenn du dir Werbeverträge anguckst, es lief ja jetzt ganz viel rund um die EM-Werbung mit der Frauenmannschaft. Das waren aber fast alles Gruppenwerbungen, ne? Ja. Wo es ganz viele von ihnen dabei waren. Und dann sagen wir halt so, es war jetzt nicht der Multimillionen-Dollar-Werbevertrag für irgendein weiß ich nicht, großen Sponsor, Hersteller. Müllermilch darf man sowieso nicht mehr bewerben. Das mal nur am Rande.
Abgesehen davon, ja.
Ja, aber da kriegst du halt jetzt nicht gleich. Was ist es? Was haben die Jungs immer im Fußball? L'Oreal Expert, Puma, Nike, was weiß ich, Adidas. Ja, die ganz fetten Sachen. Und ja. Ist mir jetzt so aufgefallen bei den Werbungen, die so gelaufen sind. Finde ich scheiße.
Ja, voll. Und also ich glaube auch, dass sich das auch gerade verändert. Also das sieht man ja daran, dass jetzt höhere Ablösesummen gezahlt werden, dass die Gehälter auch beim Fußball selber steigen. Aber ich fand, es hat so durchscheinen lassen, dass er sich halt darüber überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, das ist was in ganz vielen anderen Branchen auch so ist, dass ganz oft sich Männer, wenn sie über solche Themen reden oder irgendwie ja über solche Themen sich austauschen, ganz viel ausblenden. Also das kannst du ja auch zum Beispiel darauf übertragen, eine Frau, die zum Beispiel Anwältin und Mutter ist, dass die ja im Endeffekt zwei Vollzeitjobs hat.
Ja.
Aber wenn es dann leider oftmals oder in einer sehr klassischen Aufteilung oder wie auch immer geht, leider ist es ja oftmals so, dass die Care-Arbeit hauptsächlich von Frauen getragen wird. Das heißt, wenn zwei Männer sich darüber unterhalten oder auch nur wie in diesem Fall ein Mann erzählt von wegen, was für eine krasse Doppelbelastung das ist, dann stehe ich ganz oft da und denke mir so, ja, für uns ist das aber so normal. Also für uns ist das so normal, dass man nicht nur Anwältin ist und da einen guten Job macht, sondern halt auch noch 734.000 andere Verpflichtungen hat. Das war gerade ein Motorrad.
War eins.
Ich habe es leider nur gehört, nicht gesehen. Ja, aber das, also weißt du, was ich meine? Das war irgendwie, ja. Ich kann es gerade vielleicht gar nicht so gut ausdrücken, aber irgendwie, als er das so gesagt hat, saß wirklich vorm Fernseher und dachte mir so, hä? So, was für eine komische Aussage. Und ich fand diesen Konter auch so gut, dass sie so meinte, ja, ist vielleicht außergewöhnlich für Männerfußball, aber bei den Frauen ist es absolut normal, dass die hohe akademische Abschlüsse haben und eine Zweitkarriere nebenbei stemmen. Und ja, also das war irgendwie meine Geschichte zur Fußball-EM, die mir da so aufgestoßen ist. Ja.
Es zeigt halt sehr deutlich, wenn es dich nicht betrifft, machst du ja oft keine Gedanken.
Ja, voll, voll.
So.
Genau das ist es, ja.
Spannend. Ich hab das tatsächlich gar nicht mitgekriegt, weil ich null geguckt habe diesmal. Einfach keine Zeit.
Ja.
Was ich aber geguckt habe, ich habe natürlich bei den juristischen Nachrichten geguckt. Wenn wir das jetzt ausstrahlen, ist die Nachricht nicht mehr neu. Ich kann aber jetzt einfach schon sagen, das riecht mich heute auf. Und das riecht mich auch auf, wenn diese Episode rauskommt, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, weil das so ein Aufreger ist, dass ich, obwohl schon ein paar Wochen dazwischen liegen, trotzdem noch den Trashhaufen des Monats vergeben möchte.
Trashhaufen des Monats.
Und zwar bekommt den von mir das VG Wiesbaden. Und es geht um 0,05, also ziemlich wenig. Ich bin mir sicher, du weißt genau, was ich meine. Du hast es mitgekriegt. Es ging um zweites Examen, ne? Da ist eine Kandidatin im Examen um 0,05 am Prädikat vorbeigerutscht. Und ich gehöre zwar zu denen, die immer sagen, Noten sind heute nicht mehr so wichtig. Und das stelle ich auch im Gespräch mit ganz vielen Personalern, Recruitern, Recruiterinnen immer wieder unter Beweis. Die sagen das auch alle. Aber so egal sind Noten dann doch nicht. Wie scheiße ist das? Und das Problem ist, es ist natürlich nicht nur das VG Wiesbaden, sondern es ist einfach der Grundsatz, nur allgemeine Willkürkontrolle. Und das engt natürlich den Prüfungsmaßstab total ein. Vielleicht geht der Trashhaufen deswegen nicht nur an das VG, sondern vor allem auch an die Prüfungskommission. Ich weiß überhaupt nicht, wer drin saß, aber Leute, ey, das ist scheiße.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Das ist scheiße und es riecht mich deshalb so auf, weil bei mir das genau so war in einem von zwei Examen.
Und das ist, also ich finde es gerade in dieser Stufe ist es ja so ein Ding, ne? Also zwischen 8,95 und 9,0. Das ist einfach dieses Prädikat. Und das ist ja ganz oft bei vielen auch die genau diese Eingangsstufe. Also es gibt zum Beispiel Online-Bewerbungsformulare von Kanzleien, wo du gar keine Note unter 9,0 eingeben kannst. Und das ist ja dann genau der Punkt. Aber was ich an dem Fall eigentlich total spannend fand, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ist, es wurde ja auch damit argumentiert oder das Argument wurde am Ende nicht berücksichtigt, aber dass sie immer zweistellige Stationszeugnisse im Referendariat bekommen hat. Und wir hatten da, glaube ich, privat auch schon mal drüber gesprochen, weil ich bin ja gerade auch im Ref und mir war zwar bewusst, dass es Stationszeugnisse gibt, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, wie die zustande kommen und was für eine Bedeutung die haben. Offensichtlich keine allzu hohe.
Gar keine. Das regt mich auch auf.
Aber ich finde es irgendwie, komisch, weil einerseits ist dieses Ref ja extrem schulisch. Also du musst ja zu diesen ganzen Veranstaltungen hin. Du kriegst für alles, was du abgibst, eine Note. Was ich auch schon irgendwie problematisch finde oder... Ja, ist vielleicht auch meine Einstellung. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von diesen Notensystemen im Jurastudium, aber zum Beispiel jetzt bei mir ist es so, dass alles, was ich meinem Richter abgebe, wird benotet. Und gerade am Anfang finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, weil du machst die Sachen gerade mal so 4-5 Wochen und natürlich sind die ersten, 5 bis 10 Urteile, sind die Kacke. Na, ist doch ganz klar. Also Übung macht den Meister und wenn ich auf die da hingekommen wäre und schon perfekte Urteile schreiben würde, dann müsste ich ja nicht da sein. Und ich finde persönlich dann immer Noten ein bisschen kontraproduktiv. Ich finde es besser, wenn man eine vernünftige Korrektur hat, in der man wirklich gesagt bekommt, hier, das musst du anders schreiben aus dem und dem Grund. Das ist mir wichtiger, als ob da jetzt 6, 7 oder 15 Punkte steht. Aber ich schweife ab, ganz anderes Thema. Aber ich finde es lustig, weil auf der einen Seite versucht man ja mit diesen Stationszeugnissen und diesen Noten, die man da zwischendrin kriegt, irgendwie vielleicht diesen Druck vom Examen runterzunehmen, indem man halt, sagt, ja, du kriegst schon mal zwischendurch Bewertung. Im Endeffekt hat diese Entscheidung aber jetzt ja gezeigt, völlig egal.
Fürs Examen völlig egal. Für die Bewerbung später. Würde ich sagen, nicht völlig egal. Das Problem mit diesen Stationszeugnissen ist natürlich, ich habe kein einziges geschrieben. Ich habe mir die alle verdient und die waren alle überragend, weil mir das halt wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe mich im Referendariat auch echt angestrengt. Ich weiß aber von 1, 2 Kolleginnen und Kollegen, da wurde dann in der Anwaltsstation auch gesagt, ja, schreiben Sie sich mal selber. Das heißt, das ist natürlich ein Problem, das du hast, weil das entwertet die Stationszeugnisse, die wirklich objektiv von deinen Ausbildern geschrieben wurden. Und meine waren alle richtig, richtig gut. Und ich glaube schon, dass das bei einer Bewerbung dann später eine Rolle spielen kann. Fürs Examen sind sie am Arsch. Also wirklich, das ist für einen Arsch. Und was mich so geärgert hat damals, du hast ja mal so ein Vorgespräch, ne, vorm zweiten Examen. Und beim Vorsitzenden hatte ich auch. Und der hat zu mir noch gesagt, er bewundert es sehr, weil ich hatte ein sehr, sehr tragisches Ereignis im Referendariat. Mein Vater ist gestorben. Also es war ein brutaler Unfall. Und ich hatte auch Sonderurlaub, weil ich mit mir gekämpft habe, ob ich es überhaupt fertig mache, weil so alles an ihn erinnert hat, weißt du? Und dann hat er gesagt, nee, er findet das total großartig. Und dann diese überragenden Stationszeugnisse, Hut ab. Und er kann mir zusichern, ich gehe auf jeden Fall mit einem Prädikat raus. Und wenn am Ende was ein bisschen hier oder da ein bisschen kneift, dann gibt Sozialpunkte, hat er mir fest zugesagt. Ich war in der Prüfung gut, ich war nicht wirklich schlecht. Ich habe es aber gewagt, dazwischen zu gehen, als sie einen Mitprüfling komplett fertig gemacht haben. Den haben die immer und immer wieder getriezt mit derselben Frage und er wusste es offensichtlich nicht. Ich dachte, er fängt gleich an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir die Frage mal weitergeben. Er weiß es ja offensichtlich nicht. Vielleicht weiß es einer von uns, vielleicht nicht. Ja, und ich habe hinterher auch noch eine Bemerkung dazu gekriegt, dann auch vor allem, dass ich mir die Sozialpunkte aber abschminken kann. So, heute ist es wurscht mit der Note. Damals hat es mich echt geärgert. Ich habe auch lange überlegt, ob ich was machen soll. Aber wie man sieht, die Erfolgsaussichten sind halt nicht besonders doll und dann habe ich es einfach sein lassen und es ist heute auch egal. Aber ich finde halt echt, das muss nicht sein. Und jeder, der da in der Kommission sitzt, der saß doch selber mal da. Muss das sein? Also ich verstehe nicht, wie es so knapp gewesen sein kann am Ende.
Ja.
Das erschließt sich mir nicht, die Notwendigkeit dann zu sagen, ja, ne, die 0,05, also da hätte aber noch sehr viel mehr kommen müssen, um das zu schaffen. Verstehe ich einfach nicht. Und ich glaube, es wäre für den Betreffenden auch weniger schlimm, wenn es dann halt, ich weiß es nicht, ein bisschen weiter weg wäre von der 9. Also so wird es mir gehen, weißt du?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also ich glaube ganz oft, dass wenn man selber, also die Prüfer sind ja am Ende auch nur Menschen und dass man vielleicht ab und an, wenn man so in so einer Prüfungssituation ist und vielleicht mehrere Prüfungen abnimmt und so, manchmal auch ein bisschen vergisst, wie ausschlaggebend das dann tatsächlich für auch den Rest des Lebens oder zumindest diesen Berufseinstieg der entsprechenden Person ist. Also ich hatte bei meiner mündlichen Prüfung im ersten Examen auch so ein Vorgespräch, was ich wirklich völlig daneben fand. Also wir mussten alle in eine entfernte Stadt fahren, einen Tag vor der mündlichen Prüfung. Also das war so mit dem Regionalzug 2,5 Stunden von Hannover entfernt. Niedersachsen ist ja ein Flächenland, also ja, schon ein relatives Stück. Und dann war das, also wie gesagt, das war Montag und Dienstag war die Prüfung. Und dann kommen wir dahin und in dieser Gruppe, in der man dann auch geprüft wird. Und die erste Aussage war so, ah ja, ich war bis eben im Urlaub, ich habe mir ihre Akten noch nicht durchgelesen. Wo man sich so denkt, ja, okay, danke. Und dann gab es auch Einzelgespräche. In diesen Einzelgesprächen wurde dann die Akte zum ersten Mal angeschaut und auch Kommentare gemacht, auch so zur, also einmal zu den Vornoten. So bei einer wurde gefragt, ob man mit den Noten überhaupt bestanden hätte, wo ich mir denke, hä, sonst würde man doch jetzt nicht hier sitzen.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Also das Prüfungsamt setzt doch keinen dahin, wenn man sich nicht für die mündliche Prüfung qualifiziert hätte. Also so, und das sind einfach so, das sind, glaube ich, vielleicht unbedachte Kommentare, weil ich weiß, dass der Vorsitzende an sich eigentlich relativ stabile Positionen auch zum Jurastudium und so hat, aber in dem Moment vielleicht wirklich einfach vergessen hat, was das gerade für uns für eine Situation ist, dass wir einen Tag vor unserer mündlichen Prüfung sind, dass wir irgendwo, wir haben fast alle vorher da übernachtet in der Stadt, also sind alle vorher am Sonntag hingefahren, weil das Gespräch natürlich auch um 8.30 Uhr oder sowas war. Also, ne? Also alle, die Nerven sind da, jeder ist nervös und so und dann sitzt du da und dann sagt dir so jemand so Kommentare und bei mir hat er auch mich gefragt, was er in der Zukunft, was ich in der Zukunft machen will und so und dann habe ich da irgendwie was erzählt, was ich mir gut vorstellen kann. Und dann meinte er irgendwie so, ja, hat er da auch so Kommentare zugemacht, wo ich mir so dachte, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, einen Tag bevor du mich prüfst in einer mündlichen Prüfung. Und die Prüfung war auch okay, ich bin auch super zufrieden, es war auch alles gut. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie im Nachhinein shamen. Aber was ich einfach sagen will, ist, ich glaube wirklich, dass in dem Moment der Prüfer vergessen hat, in was für einer Situation wir gerade sind und wie sich das für uns anfühlt, wenn er solche Sachen sagt, fragt, sich so und so verhält. Und das könnte ich mir da auch vorstellen. Juristen sind nun ja mal meistens so ein bisschen ja, sehr genau und sehr knieperig vielleicht auch, dass die dann so gesagt haben, naja gut, nee, also hat jetzt einfach rechnerisch nicht gereicht und gar nicht so in dem Gedanken waren, so, ja, okay, aber was bedeutet das für diese Person?
Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weißt du, weil ja. Überleg mal, wie lang mein Examen her ist. Ich weiß noch, wie er aussah. Ich weiß noch, welchen Spitznamen er hatte. Der wurde mir nämlich vorher von anderen Prüflingen, die auch schon schlimme Erfahrungen bei ihm gemacht haben, wurde mir gesteckt. Und sein Spitzname war Genickschuss... Nachname.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Und das war schon bekannt. Es waren immer die Vorgespräche super nett. Und dann kam die Prüfung und da saß dann einfach ein anderer Mensch. Also ich weiß nicht, warum das sein muss. Und ich finde auch ehrlich gesagt, da kann man ein bisschen genauer aussuchen, wen lässt man denn auf die Prüflinge los, weil der Tag ist schlimm genug. Das ganze Examen ist schlimm genug. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Entschuldigung ist, zu sagen, so wie du es jetzt erzählt hast, naja, vielleicht hat er einfach nicht dran gedacht. Ines, ich bitte dich, es sind Richter, es sind Anwälte, Anwältinnen, die haben beruflich damit zu tun, Menschen einzuschätzen, Menschen zu lesen. Und dann sitzt da so eine Truppe vor dir und denen geht allen die Düse. Du siehst, wie die nervös sind, egal wie du dich bemühst. Jemand mit Erfahrung, noch dazu im Prüfungswesen, der sieht doch, dass du Angst hast, dass du aufgeregt bist. Du siehst es und deswegen kannst du es nicht vergessen. Und das Ganze geht auch anders. Ich hatte im ersten Examen eine fantastische Prüfungskommission. Die ganze Prüfung war, bis auf die Tatsache, dass es eine Prüfung war und du natürlich trotzdem die Hosen voll hattest, absolut nicht unangenehm. Die haben ganz nett begrüßt, haben gefragt, ob es uns einigermaßen gut geht, erklärt, wie es gleich abläuft, dass wir keine Sorge haben, brauchen. Sie wissen, es ist unangenehm, aber wir werden das ganz Stück für Stück und ganz gelassen machen. Und es war dann tatsächlich ein relativ angenehmes Prüfungsgespräch. Und waren auch ganz sensibel, wenn du halt gemerkt hast, wir hatten einen dabei, der hat gekämpft darum, dass er es überhaupt schafft. Und da haben die sich nicht auf den eingeschossen, sondern haben halt, wenn nach dem zweiten Anlauf, wenn du merkst, er weiß es nicht, da kommt nichts, dann halt auch locker gelassen oder nochmal eine Hilfestellung gegeben oder so. Es ist nicht so, dass sich das dann nicht in der Note total niedergeschlagen hat. Die war schlecht am Ende. Aber sie haben ihn dabei nicht gequält. Und die Bewertung, wir haben uns hinterher alle unterhalten, die war auch okay. Die traf auch seine Leistung. Aber du kannst es halt auch anders machen. Und es gibt zum Glück Menschen, die da einen ganz anderen Fokus drauf haben. Ich habe das große Glück, eine zu kennen, Gudrun Schepers, Olgi Hamm. Die hat lange das Landesjustizprüfungsamt verantwortet. Und es ist ihr Herzensthema, darauf zu achten, dass das mit mehr Menschlichkeit, mit so ein bisschen Empathie vonstatten geht. Deswegen wird die Prüfung nicht leichter. Sie wird aber einfach ein bisschen weniger scheiße. Das wäre ja vielleicht auch schon mal eine gute Idee.
Voll. Also ich glaube, das ist auch genau der Punkt an der ganzen Sache, der oftmals auch in solchen Diskussionen verloren geht, dass gesagt wird so von wegen, ja, aber es ist halt irgendwie eine juristische Prüfung. Gerade im zweiten Examen geht es ja dann auch darum, ob jemand bereit ist für wichtige, verantwortungsvolle Berufe. Und das soll es ja auch bleiben. Und die Prüfung soll ja fachlich auch auf einem Niveau stattfinden, wie das angedacht ist. Und wie du schon meintest, die Leistung muss bewertet werden, nachdem, wie sie ist. Aber dieses Drumherum, aber ich habe das Gefühl, dass das halt doch oft ein Thema generell unter Juristen ist, dieses Drumherum. Wie reden wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Und man kann wertschätzend miteinander umgehen, ohne dabei jemanden fachlich irgendwie viel zu gut zu bewerten oder irgendwie sowas. Und das ist ja auch gerade das, was ich mit diesem Vorgespräch meinte, dieses ganze Vorgespräch, also diese ganze Hin und Her, wie es bei mir war, das war schon in sich so ein Stressfaktor, wo man sich fragt, muss das wirklich sein? Und du hast natürlich recht, normalerweise die Menschen dürften das nicht vergessen, was sie gerade für eine Position ausüben, wer sie gerade sind und in welcher Rolle sie gerade sind. Ich denke nur, also ich will das nicht gutheißen damit, dass ich sage, dass man das vielleicht vergisst in dem Moment, aber ich könnte es mir als Erklärung einfach vorstellen. Also ich denke, dass die Person bei mir auf jeden Fall sich nicht darüber bewusst war, wie ihr Auftreten auf uns wirkt. Und ja, von daher finde ich eigentlich das ganz schön, dass es da Leute gibt, gerade auch in den Prüfungsämtern, die denen das ein Anliegen ist, auch deutlich zu machen, wir müssen die Leute nicht unnötig grillen, sondern die sollen ihre Leistung abgeprüft bekommen. Und das in einer humanen Art und Weise.
Genau. Also ich kann nur sagen, ich hätte es nicht vergessen. Ich würde mich da sofort zurückerinnern, wie es bei mir war. Und es kann ja sein, dass er das nicht auf dem Schirm hatte in dem Fall. Aber dann zu sagen, ja, können Sie mit den Noten hier eigentlich überhaupt sitzen? Also zu wem auch immer das gesagt hat. Oder ein anderer Prüfer, ich war ja nicht dabei. Das ist schon mehr als sich nicht bewusst sein, was das gerade ist. Das ist richtig kacke. Das ist, was soll das? Also,
ja.
So haben wir das. Langer Rede, kurzer Sinn zum Trashhaufen des Monats. Und vielleicht, Leute, wenn ihr zuhört und ihr habt schon das erste, vielleicht auch das zweite, kommentiert doch mal eure Erfahrungen.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Hattet ihr auch solche Erlebnisse? Habt ihr vielleicht, das würde mich mal interessieren, Unterschied festgestellt zwischen männlichen und weiblichen Prüfern? Das ist mal so ein Punkt, der würde mich interessieren. Bei mir war der richtig tolle Vorsitzende im ersten war ein Mann, der so viel Verständnis hatte. Und im zweiten, der Genickschuss-Fuzzi, war auch ein Mann. Ich hatte insgesamt übrigens nur eine Prüferin überhaupt dabei.
Daher
kommentiert mal eure Erfahrungen rein, eure schönsten Erlebnisse, vielleicht auch vom Hörensagen oder von euren Kommilitonen, was ihr miterlebt habt und vielleicht auch die schlimmsten. Vielleicht berichten wir davon hier nochmal was, um das mal so ein bisschen zu ergänzen, das Prüfungserfahrungsportfolio.
Prüfungserfahrungsportfolio.
Ja, und natürlich auch, wenn ihr vielleicht selber Prüfer seid und euch gerade irgendwie total angesprochen gefühlt habt.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Vielleicht teilt ihr uns auch einfach mal eure Sicht der Dinge mit. Wie geht ihr als Prüfer in solche Situationen rein und habt ihr in dem Moment das Gefühl oder erinnert ihr euch an eure eigenen Prüfungssituationen? Oder ist es einfach so, dass wenn man, ich weiß gar nicht, wie, also in Niedersachsen wird 4-mal im Jahr Examen geschrieben. Das heißt, es wird ja auch 4-mal im Jahr eine mündliche Prüfung geben. Wenn ihr einmal im Quartal irgendwie da 3, 4, 5 mündliche Prüfungen abnehmt, ist das eine Routine für euch geworden, wo ihr sagt, oh, da denke ich gar nicht mehr so drüber nach, was das für die Leute gerade bedeutet. Das fände ich mal spannend.
Ja. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ist auch gerade eine Kollegin von mir, die, mit der ich über LinkedIn vernetzt bin, die ist jetzt gerade zur Prüferin bestellt worden.
Sehr cool. Mhm. Mehr Frauen auf jeden Fall als Prüferin, das wäre schon cool.
LinkedIn auch, hast
du gerade angesprochen. Ich habe es mit Social Media heute. Ich habe auf LinkedIn, gab es einen Post mit einer Diskussion drunter und ich weiß, du hast es gesehen, weil du hast auch kommentiert. Und ich wollte es einmal ganz kurz nur vielleicht ansprechen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein leidiges Thema, aber ein Thema, was ja offensichtlich immer wieder für Diskussionen sorgt. Der Unterschied Gen Z und aller anderen Generationen.
Ah.
Generation-Innenkonflikt.
Der Gen Z wird ja häufig vorgeworfen, wir wären faul, hätten irgendwie keine Ambitionen, wir haben keinen Bock, nur Work-Life-Balance interessiert uns oder Life-Life-Balance. Und in diesem Post ging es aber darum, dass es vielleicht gar nicht so cool ist, solche allgemeinen Vorurteile zu haben und vor allen Dingen auch darum, dass die Gen Z eine Generation ist, die sehr, sehr viel arbeitet, also statistisch gesehen mehr als alle anderen Generationen vor ihr. Ich kenne in meinem privaten Umfeld vielleicht 1, 2 Personen, die im Studium nicht gearbeitet haben. Alle anderen haben immer gearbeitet. Und dann war bei dem Post, unter diesem Post, eine kleine Diskussion entbrannt, weil da jemand drunter kommentiert hat von wegen, ich weiß gar nicht mehr den Wortlaut, auf jeden Fall so ein klassisches Gen Z-Bashing betrieben hat, so, die sind irgendwie alle nutzlos und alle kacke. Nicht, dass mich überraschen würde, nicht, dass wir hier einen Generation-Innen-Konflikt aufmachen müssten, aber wie stehst du dazu?
Ja, du wirst es ja gesehen haben, weil du hast meinen Kommentar gelesen. Ich war jetzt eben, ich war gespannt, was du rausgepickt hast, weil allein der Hinweis, du hast es auf LinkedIn kommentiert, sagt erstmal gar nichts. Das kann dann alles gewesen sein. Weil ich kommentiere sehr viel auf LinkedIn. Ich finde es immer schwierig zu pauschalisieren. Ich finde, du kannst auch nicht eine ganze Generation in eine Schublade stecken. Und zwar ganz egal, welche. Wir hatten es ja so lustig davon, dass ich noch nicht mal wusste, in welche Gruppe ich gehöre. Ich musste es ja erst googeln. Ich wusste noch nicht Gen Z und auch kein Boomer. Und
kurzer Fun-Fact, Einwurf.
Kurzer Fun-Fact.
Das Ganze kam als ich irgendwie mit Steffis Ehemann über meine Heimatstadt gesprochen habe und über einen Club und dann gesagt habe, ja, der wurde 2016 wieder eröffnet. Ja, da war ich 17 und ist Steffi kurz vom Glauben abgefallen.
Ich hatte vom Glauben abgefallen, ist gut. Ich hatte einen kompletten Systemabsturz.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Und hab dich angeguckt und ich meine, ich weiß ja, dass du im Ref bist. Und dann dachte ich, ich habe kurz völlig den Faden verloren. Und dachte, darfst du das schon in dem Alter? Ich weiß es gar nicht. Hast du minderjährig das erste Examen? Also ich hatte einen totalen, ja, das ist immer diese Gap, wenn man eben schon sehr alt ist. Das ist ja auch, wenn jemand zu mir sagt, vor 20 Jahren, denke ich ja immer, es wären die 80er oder 90er. Also das ist ja so das Problem. Ja, so, also auf jeden Fall musste ich googeln, welche Generation ich bin. Und ich finde, du kannst das nicht verallgemeinern. Du kannst nicht sagen, eine ganze Generation ist faul, nicht belastbar, guckt nur noch nach Work-Life-Balance. Und ich persönlich glaube, dass das eine reine Frage der Persönlichkeit ist. Das hat mit deiner Generation nichts zu tun. Wenn ich gucke, ich kenne so viele Menschen, ich bin mit so vielen Menschen vernetzt. Ich kenne so viele, die so viel jünger sind als ich, so wie du. Haben einen Job, haben hier ein Projekt, haben da ein Projekt. Und ganz ehrlich, du bist ja nicht faul und nicht leistungsfähig, nur weil du ab und zu mal Urlaub haben willst. Das will ich auch. Und ich kenne aber ganz viele, die so alt sind wie ich oder deutlich älter. Und da denke ich, Leute, Belastbarkeit, ein bisschen Stressresistenz wäre schon ganz geil und nicht einfach, weil eine gewisse Uhrzeit erreicht, das einen Stift fallen lassen. So, ich kann das nicht an einer Generation festmachen. Ich glaube, das ist eine Frage der eigenen Einstellung zum Leben, wie wichtig dir Arbeit und Karriere ist. Also letztlich eine Frage deiner Persönlichkeit.
Voll,
ich kann jetzt auch nicht von mir auf meine ganze Generation schließen. Ich hätte auch gern mehr Freizeit. Ich bin immer hart an der Grenze zum Workaholic, weil ich hier noch was habe und da noch was habe und das will ich noch machen. Ich sitze total oft das ganze Wochenende und verspiele mich dann mit irgendwas, will noch irgendwas rausbringen oder so. Aber das ist ja auch nicht eine Frage meiner Generation, sondern meiner Persönlichkeit. Und ebenso gut könnte ich es lassen. Das entscheide ich ja selbst. Und ich glaube nicht, dass das an meinem Geburtsjahr liegt.
Nee, ich glaube, es ist eine Frage von Arbeitsmoral. Und das ist am Ende, denke ich, auch eine Frage von Sozialisierung. Also wie wurde man selber sozialisiert, welchen Stellenwert hatte Arbeit vielleicht auch in der eigenen Familie. Und bei mir ist es ganz extrem geprägt. Meine Eltern sind beide im medizinischen Sektor tätig. Da gibt es keinen Ausknopf. Also Menschen werden rund um die Uhr krank und da gibt es keine Feiertage. Und also das heißt nicht, dass meine Eltern nie Urlaub gemacht haben, aber es heißt schon, dass ich diese ständige Verfügbarkeit von Arbeit so kenne und aber auch selber aufgrund von dieser Erfahrung gesagt habe, ich würde ungern in diesen medizinischen Sektor gehen wollen, weil dieses rund um die Uhr verfügbar sein zu müssen und nicht abschalten zu können, Nachtschichten zu haben, Wochenendschichten und sowas, das schon als sehr anstrengend miterlebt habe. Andererseits merke ich jetzt, dass das natürlich schon was für mich geprägt hat und ich durchaus die Einstellung, also nicht, es ist Samstag 10 Uhr, wir nehmen hier auf. Also ich habe nicht das Gefühl, ich kann oder ich würde jetzt keine Arbeit am Wochenende machen oder ich würde Sachen nicht fertig machen oder so. Und ich glaube, wie du schon meintest, ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Es ist, glaube ich, schon auch diese Frage von Prioritäten. Und was ist wichtig und was ist ein Statussymbol, ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Frage vom Zeitgeist. Ich denke nicht von der Generation, aber von einem Zeitgeist.
Ja.
So, dass jetzt zum Beispiel dieses Thema Reisen und die Welt entdecken und sich dabei filmen, dass das so ein Thema ist, glaube ich, schon, oder dass Freizeitaktivitäten und das private Leben und so sehr in den Vordergrund gestellt wird, ist, glaube ich, schon eine Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte. Ich kann es nicht so gut beurteilen, weil ich damit ja aufgewachsen bin. Gerade bei Social Media, wenn diese ganzen Leute, die sich filmen und so, die filmen sich ja nicht bei ihrer Arbeit. Also die sagen ja nicht, hi, ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern die filmen ja ihren Alltag, während dass sie das filmen ja ihre Arbeit ist.
Genau, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Und auf Jahrzehnte kannst du gar nicht zurückblicken, weil du ja obviously erst 17 bist oder so.
Das ist richtig, genau.
Aber ich glaube, du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist auch das, was ich dazu denke. Zeitgeist. Hm. Ich glaube, dass diese Themen einfach medial mehr Beachtung gefunden haben in den sozialen Medien. Und das aber altersübergreifend.
Hm.
So, und ich glaube nicht, dass es nur eine bestimmte Altersgruppe betrifft, weil dazu kenne ich einfach viel zu viele Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht in deine Generation gehören, die trotzdem Sabbatical gemacht haben. Weil das einfach ein Thema geworden ist, das von Interesse ist. Das ist populär. Genauso wie dieses ganze Thema Mindset.
Ja.
Ja, und diese ganzen Coaching-Themen, das ist einfach ein Stück weit, Trend trifft es nicht richtig, aber du weißt, was ich meine. Zeitgeist, das hast du einfach schon genau so zusammengefasst. Und ich bin ja gelegentlich auch eine von denen, die bei Freizeitaktivitäten die Kamera dabei haben. Ich habe dieses Jahr, habe ich jetzt noch nicht so viel veröffentlicht, aber letztes Jahr 3 Wochen Motorradurlaub bis nach Slowenien konnte man online mitverfolgen. Das ist auch nicht meine Arbeit. Ich hatte aber auch den Wunsch, mal 3 Wochen am Stück durch ein paar Länder durchzufahren. Da habe ich vor 10 Jahren keinen Gedanken dran verschwendet. Da kommst du einfach drauf durch Medienkonsum, denkst du, hey, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Und deswegen Zeitgeist, glaube ich, nicht Generation, Zeitgeist.
Ich glaube, wir könnten zu dem Thema noch viel, viel, viel weiter und tiefer ausführen.
Ja.
Aber vielleicht im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit heben wir uns das mal für ein nächstes Thema. Vielleicht finden wir auch jemanden von noch einer dritten Generation, der oder die da nochmal einen anderen Blickwinkel drauf hat. Das schreiben wir uns mal auf.
Es arbeitet bereits. Es arbeitet bereits. Ihr werdet das auf die eine oder andere Art und Weise das Thema nochmal kriegen. So,
ja.
Das war LinkedIn. Stimmt, wir sind schon weit fortgeschritten. Aber eine Sache hätte ich noch. Ich habe mal wieder einen Lesetipp.
Oh.
Kleine Lesetipps.
Das ist gut.
Ja. Und zwar heute war es nicht politisches und nicht juristisches. Aber ich liebe das Buch. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gelesen habe. Ich halte es hier mal in die Kamera. Und die nicht zugucken, sondern zuhören, auch das keine Werbung, sondern einfach ein Lesebericht. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Von Karin Kuschig. Ein unglaublicher Bestseller. Ich glaube, der wird jetzt gerade sogar in Indien rausgebracht, übersetzt. Also auf der ganzen Welt verkauft sich dieses Ding. Nicht ohne Grund. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Episode aufgemacht. Ich habe kurz gestockt, weil ich ganz vergessen hatte, ich habe sogar eins mit einer ganz netten Widmung von Karin. Fantastisch, befasst sich mit dem Thema Souveränität. Wie kann ich im Alltag souverän sein in verschiedensten Konstellationen? Ich wünschte, ich hätte das Buch schon im Referendariat oder im Studium gehabt. Damals gab es das leider noch nicht. Sehr hilfreich. Ich kann nur berichten, als ich es fertig gelesen hatte, es sind so wirklich auch Alltagssituationen, berufliche Situationen. Ich habe gedacht, Gott, wie brillant ist dieser Satz? Und dann rennst du die nächsten 6 bis 8 Wochen durch die Gegend und denkst so, komm, sag mal irgendjemand was so in der Richtung zu mir. Ich habe da einen geilen Satz, ich will den loswerden. Und dann passiert es erstmal nicht. Wahrscheinlich, weil du dann schon die Ausstrahlung entsprechend hast. Aber eines Tages kommt der Satz und dann kannst du ihn rausfeuern. Und das ist fantastisch.
Ja, danke für den Tipp. Ich werde es mir auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen und angucken, weil ich meine, sowas kann man immer gebrauchen, vor allen Dingen im Ref. Wir haben uns generell überlegt, dass wir vielleicht mal so ein paar Lesetipps hier teilen. Und weil du so schön vorgelegt hast, habe ich auch einen. Und zwar ist es ein bisschen politisch. Und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Und zwar von Elif Shafak, Das Flüstern der Feigenbäume. Das hat vor 1-2 Jahren, meine ich, einen Buchpreis bekommen oder war auf jeden Fall nominiert und darüber habe ich das Buch gefunden. Und es dreht sich um den Konflikt auf Zypern, also den türkisch-griechischen oder türkisch-zypriotischen Konflikt auf der Insel Zypern, aber in einer Romanform. Und es ist unglaublich schön geschrieben. Ich lese gerade schon ein weiteres Buch von ihr. Also ich mag ihre Schreibart super, super gerne. Aber wer vielleicht jetzt gerade für den Sommer, für den Strand noch was sucht, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Genau, am Strand auch mal was Anspruchsvolles, finde ich auch immer ganz gut. Ich lese nämlich an sich so reine Unterhaltungsromane eher nicht so gerne. Wenn, dann muss da schon ein bisschen irgendwie Futter dabei sein. Ich lese sowieso am häufigsten, also ich habe einen ganzen Schrank voller Sachbücher. Ich kann drauf gucken. Ja. Also irgendwann mache ich da mal einen Videoschwenk durch. Vielen Dank, das kenne ich noch nicht. Wir können das ja mal, auch das keine Werbung.
Ja.
Wir werden aber mal die Bücher, damit ihr sie findet, verlinken. Zumindest unbeauftragte Werbung, sagen wir es so. Die Autoren wissen nicht, dass wir ihre Bücher toll finden. Doch Karin weiß es, weil ich es ihr mal gesagt habe. Und die Podcast-Episode mit Karin verlinke ich auch nochmal. Und ja, ich habe jetzt auch nochmal auf die Uhr geguckt. Ines, wie ist denn das wieder passiert?
So schnell schon wieder verquatscht hier. 45 Minuten.
So schnell verquatscht. Aber wir können noch ein kleines Geheimnis, weil du gesagt hast, wir sprechen uns nicht ab. Das stimmt tatsächlich. Ich wusste nicht, was du heute bringst. Und deswegen müsst ihr mal auf YouTube gucken. Ich verrate jetzt mal, wie ich mich vorbereite. Ich habe mich 10 Minuten, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, hey, ich könnte ja mal Jura Lifestyle und Trash VG Wiesbaden 0,05 Lesetipp Karin. Und dann steht da noch ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Schaffen wir gar nicht mehr. Das wollte ich auch gerne noch besprechen. Das vertagen wir dann einfach auf eine andere Episode.
Ja, das machen wir so. Und ja, meine Vorbereitung hat darin bestanden, die Namen von dem Moderatoren zu googeln, von der Fußball-WM. Schaut euch den Clip auf jeden Fall an. Der ist auf Social Media 1000 Mal rausgezogen worden. Da könnt ihr diesen Satz und vor allen Dingen aber den genialen Konter euch nochmal anhören. Und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch ganz tolle 2 Wochen. Wir melden uns in 2 Wochen wieder bei euch. Wir versuchen in der Zwischenzeit nicht zu viel Kontakt zu haben, sonst erzählen wir uns schon alles vorher.
Aber wir sind ja beide vergesslich. Das heißt, wir können locker jetzt gleich off the record noch ein bisschen schnacken und in 2 Wochen haben wir das wieder vergessen, Ines. Das ist ja das Gute.
Ja, falls ihr Themen und Anregungen habt, wir freuen uns natürlich sehr. Unsere Social Media Profile sind verlinkt. Ihr könnt uns immer gerne schreiben.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Lasst uns Kommentare da, Feedback. Wir freuen uns über alles und natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Co.
Und abonnieren nicht vergessen. Genickschuss.